Wir wollen mal wieder quizzen. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen bei Kapriolen, dem Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Caroline Kallis und ich darf immer wieder wilde literarische Quizfragen für meine Gäste zusammensuchen. So auch dieses Mal, wenn die Autorin Lucy Fricke mein Gast ist. Was muss man über Lucy Fricke wissen, bevor es losgeht? Lucy wurde 1974 in Hamburg geboren, hat zunächst an einigen Kino- und Fernsehfilmen mitgearbeitet, bevor sie ab 2003 am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studierte. Erste Aufmerksamkeit bekam sie 2005 beim legendären Berliner Literaturwettbewerb Open Mic, bevor 2007 ihr Debütroman erschien, Durst ist schlimmer als Heimweh. Lange Jahre hat Lucy das Hamburger Festival für junge Literatur und Musik Hamlet organisiert. Als dann 2018 ihr vierter Roman Töchter erschien, wurde sie quasi über Nacht zur Bestseller-Autorin. Mit über 100.000 verkauften Exemplaren und Übersetzungen in mehreren Sprachen wurde der Roman mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet und auch verfilmt mit Alexandra Maria Lara und Josef Bierbichler in den Hauptrollen. Es folgten die Romane Die Diplomatin und gerade frisch Das Fest. Und auf alle drei werden wir zu sprechen kommen. Worum geht es also dieses Mal bei Kapriolen? Um abwesende Väter, die man ein Leben lang vermisst hat und die heute sterben? Um Herkunft und um das Geld, das die Freiheit ermöglicht, Kunst zu machen? Um die Frage, ob man durchs Leben kommt, ohne schuldig zu werden? Um die Erschöpfung in der Mitte des Lebens? Um Selbstmitleid und Romane gegen das Jammern? Um das wahnsinnige lange Nachdenken vor dem Schreiben? Um die Grenzen zwischen E und U? Um die Arbeitswand voller Karteikarten, um Sentenzen, die eigentlich auf Postkarten gehören, um den Spionageroman und die Diplomatie, um kühle Wahrheiten, um die Inspiration von innen und von außen und um das Finden der eigenen inneren Wunde beim Schreiben. Herzlichen Dank dieses Mal an das Team vom Literarischen Kolloquium in Berlin für den technischen Support und jetzt viel Freude beim Hören und beim Mitraten. Ich darf heute sehr, sehr herzlich Lucy Fricke begrüßen. Hallo, liebe Lucy.
Hallo, liebe Caroline.
Du sitzt, das ist ja etwas Besonderes. Meistens oder oft sitzen die Autorinnen und Autoren bei sich zu Hause oder wir versuchen, einen schönen Aufnahmeort für sie zu finden. Und du sitzt dieses Mal im Literarischen Kolloquium in Berlin mit hoffentlich einer wunderschönen Aussicht auf den Wannsee. Aber erzähl mal, dieses Haus hat es eine besondere Bewandtnis für dich als Berlinerin und worauf schaust du gerade?
Wenn ich mich umdrehe, sehe ich tatsächlich den Wannsee in meinem Rücken, ja. Sehr schön, die Sonne scheint, es ist kalt, es ist tatsächlich sehr, sehr hübsch. Ich meine, ich kenne natürlich jetzt diesen Ort schon, aber ich glaube, ich habe überlegt, als ich gekommen bin, ich glaube, ich war noch nie tagsüber hier.
Weil es ein Ort
oder zumindest abends. Vormittags. Ja, es ist immer eher so, klar, für Abendveranstaltungen und Lesungen. Und im Sommer ist es halt herrlich, wenn man dann noch draußen sitzt und Wein trinken kann. Und bis die letzte Bahn fährt. Oder
ja.
Ich erinnere mich auch an Abende, wo man irgendwann sagte, ach, scheiß auf die letzte Bahn. Wir legen zusammen und gönnen uns ein Taxi. Was dann halt wirklich so in die Stadt rein so 70 Euro kostet so. Also
Wahnsinn.
Ist schon... Aber das spricht dann sehr für den Abend, wenn einem das alles irgendwann egal wird.
Herrlich.
Und ich habe schon mit dem LCB, inzwischen eine Verbindung. Das hat sehr lange gedauert bei mir. Also die ersten, glaube ich, so 10, 15 Jahre, die ich in Berlin lebte und ja auch schon Bücher geschrieben habe, war ich hier eigentlich nie. Ich war auch nie eingeladen.
Das änderte
sich dann irgendwann. Und seitdem bin ich hier sehr oft.
Schön. Ja, leider sind wir ja nicht zum Weintrinken verabredet, aber zum Quiz-Frage machen. Und in deinem Roman Töchter heißt es so, dann wollen wir mal. Und genau das wollen wir jetzt auch. Ein sehr, sehr schöner Satz, den man ja nur in ganz bestimmten Situationen sagt.
Quiz.
Und es kommt zur allerersten Quizfrage. Lucy, bist du bereit?
Nein, aber egal.
Okay, pass auf. Es führt hinein ins Internationale sogleich. Es sind zwei Erzählungen, die es sein können. Nämlich einmal entweder Haruki Murakami, der japanische Autor aus dem Erzählungsband Wie ich eines schönen Morgens im April das hundertprozentige Mädchen sah. Das hat Nora, das kann nicht sein, das muss ein Tippfehler von mir sein, Nora Bierig bestimmt übersetzt. Oder aber ist es Dorothy Parker, aus ihrem Erzählungsband New Yorker Geschichten. Die Erzählung heißt aus dem Tagebuch einer New Yorker Lady und das haben Pieke Biermann und Ursula Maria Mössner übersetzt. Und pass auf, lange Vorrede, jetzt kommen die Sätze. Mag sein, dass dies eines der Dinge ist, die immer wieder und überall auf der ganzen Welt passieren, aber ich konnte den Verlobten meiner Schwester nun mal von Anfang an nicht leiden. Und je mehr Zeit verstrich, desto mehr Zweifel begann ich an meiner Schwester selbst zu hegen, die sich für diesen Mann entschieden hatte.
Ich würde sagen, Dorothy Parker.
Spannend. Was würdest du sagen, woran machst du es fest?
An einer gewissen Klarheit und Härte gegenüber Männern und Frauen gleichzeitig. Mhm. Also in diesem Satz, sie teilt ja in alle Richtungen aus. Das erscheint mir typisch für Dorothy Parker.
Du hast total recht.
Aber ich merke schon, ja, tatsächlich.
Nein, okay, also du hast total recht in dem, wie du es versuchst herzuleiten, ne? Weil ich bin ja manchmal natürlich auch gemein und schaue, ne, wo sind sich Dinge ähnlich? Und das ist es ja, da, glaube ich, genau wie du schilderst, ne, dass sie diesen unglaublich klaren und teilweise auch harten Blick irgendwie hat. Aber in dem Fall ist es tatsächlich Haruki Murakami.
Nicht zu fassen.
Und aber magst du erzählen, diese beiden. Warum liest du sie gerne oder wie sind sie zu dir gekommen? Oder auch mit welchen Büchern sind sie zu dir gekommen oder welchen Geschichten?
Ich habe die früher gelesen. Mhm. Also das ist und früher ist dann jetzt eben wirklich 30 Jahre her. Mhm. Ja. Ich habe neulich noch mal versucht, Haruki Murakami zu lesen. Habe es nicht durchgehalten. Also, aber was mich damals so begeistert hat an Murakami, war dieses Verschwinden in einer komplett anderen Dimension eigentlich. Also ich weiß, dass ich, als ich den Aufziehvogel las, die Wirklichkeit um mich herum ganz anders wahrgenommen habe. Also als gäbe es überall so Türen oder Brunnen oder Wände, durch die man gehen kann, und dahinter ist eine andere Wirklichkeit. Also als sei das, was wir sehen, längst nicht alles. Und das hat mich irgendwie sehr tatsächlich glücklich gemacht, glaube ich. Das hat mich sehr, sehr bereichert. Und ich fürchte ein bisschen, dass es auch daran lag, dass ich noch recht jung war. Also ich merke mittlerweile, dass seine Bücher die Kraft jetzt nicht mehr entfalten bei mir. Na, dass ich das schon so ein bisschen mit Abstand lese und mich da nicht mehr so reinfallen lassen kann, wie eben noch als 20-Jährige.
Ja, ja. Und wie ist es bei Dorothy Parker?
Da habe ich auch nur ein Erzählband gelesen, den ich damals eben auch aufgrund der jetzt genannten Härte und Klarheit und so einer, also für mich liebenswürdigen Fiesheit total mochte, weil ich auch damals wirklich dachte, sowas habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Also so gerade auch von Frauen, die so austeilen und dabei aber so viel Spaß machen und man sich, das ist so ein bisschen sowas, was dann schon das eigene Wahrnehmen betrifft, dass man ja, oder ich zumindest, manchmal auch sehr fiese, böse Gedanken habe, aber sie nicht ausspreche oder auch nur selten aufschreibe. Und ich habe das so bewundert, dass Dorothy Parker das so rauslässt und so auf den Punkt ist dabei. Also ich erinnere mich immer noch so an zwei Sätze. Das eine war, eine Beschreibung einer Schauspielerin. Und sie beschrieb sie mit den Worten, sie beherrscht die gesamte Skala der Gefühle von A bis B. Mhm. Und das andere, was ich immer noch im Kopf habe, was ich tatsächlich nie vergessen habe, ist der Satz, als das Telefon nicht klingelte, wusste ich, dass du es warst. Mhm. Mhm. Ja, wow. Und allein, dass ich immer noch diese Sätze im Kopf habe, das nimmt mich irgendwie sehr für Dorothy Parker ein. Das sind einfache, klare Sätze, die, glaube ich, jeder in vielen Momenten im Kopf haben kann und sich verstanden fühlt.
Ja. Ja, ich habe dieses Zitat auch gewählt, weil Familiensache heißt diese Erzählung von Murakami. Und mein Eindruck war schon auch in den Romanen, die ich jetzt alle von dir nochmal gelesen habe, vor allem die letzten drei, die da sind, ne? Töchter, das Fest, das gerade frisch erschien, und dazwischen noch die Diplomatin, dass ich ganz oft das Gefühl auch habe, dass so etwas wie Herkunft oder gerade auch Väter und Mütter eine entscheidende Rolle spielen. Und mir macht es natürlich dann auch total Freude, eigentlich zu schauen, so unterschiedlich diese Romane sind, wo gibt es denn so Kristallisationspunkte, wo man vielleicht das Gefühl hat, dieses Thema lässt die Autorin den Autoren nicht mehr los. Und wenn wir uns Töchter anschauen, das ist 2019 erschienen und vielleicht ganz kurz erzählt, das ist ja eine wilde, skurrile Road Novel. Es geht um Martha und Betty. Betty erzählt uns die Geschichte und es geht darum, dass Martha ihren Vater, mit dem sie ganz lange Jahre gar nichts zu tun hatte und der dann aber Krebs bekommt und es ans Sterben geht, und der sagt aber, er möchte doch bitte, dass die beiden ihn in die Schweiz fahren, um es zum Ende zu bringen. Also um das mal so ein bisschen den Rahmen zu stecken. Und da passiert allerlei, wir können gar nicht auf alles eingehen, aber da passiert allerlei Skurriles auf diesem Weg dorthin und auch anschließend. Es sind ganz viele so, das schätze ich an deinen Romanen immer wieder, so ganz viele kluge Sätze darin, die man sich eigentlich so rausgreifen kann, wie kleine Lebensweisheiten. Und es gibt auch einen Satz darin, der heißt, das ist das so normal, dass einem die eigenen Eltern so fremd sind. Was würdest du sagen für diese beiden? Woher rührt eigentlich diese Fremdheit zu den Vätern und zu den Müttern? Warum kommt man sich irgendwie am Ende des Tages doch nie nahe, obwohl sie einen so lange begleitet haben?
In dem Roman sind es vor allem ja die Väter, die so durch Abwesenheit glänzen im Leben. Und ich habe das, glaube ich, lange als ein sehr persönliches Gefühl empfunden. Mhm. Ne? Dass ich dachte, ja gut, bei mir war das eben so. Und erst nachdem das Buch erschienen ist und so die Reaktion kam, also gerade auch bei Lesungen oder sei es, dass man soziale Medien liest oder so, wurde mir klar, dass es unglaublich vielen Frauen so geht. Dass fast alle meiner Generation, sage ich, ich bin ja 74 geboren, mit abwesenden Vätern zu tun haben, weil es eine andere Zeit war auch. Also es klassischerweise hat der Mann gearbeitet. Nicht, dass die Frau unbedingt zu Hause war, also die haben dann ja auch oft, also ich bin auch mit zwei berufstätigen Eltern quasi groß geworden, beziehungsweise alleinerziehend, aber dass dieses sich kümmern um die Kinder, wirklich Zeit mit denen verbringen, das war in den 70er, 80er Jahren noch nicht so verbreitet. Mir ist auch im Zuge dessen aufgefallen, ich glaube, dass das jetzt so ein Thema dann wird, ist der Fakt, dass sich das gerade ändert. Also, dass die Generation der Väter heutzutage ganz anders mit den Kindern umgeht, dass die viel mehr Zeit mit denen verbringen, dass die viel mehr an der Erziehung teilnehmen, dass es wirklich oft auch geteilt ist. Und dadurch merkt man erst, also weil es jetzt da ist, weil Väter jetzt irgendwie präsent sind, dass sie es vorher überhaupt gar nicht waren. Mhm. Man hat das aber als normal empfunden. Mhm. Mhm. Und erst später gemerkt, wie sehr man da eigentlich jemanden vermisst hat. Und ich habe auch so im Freundeskreis, das hat natürlich so ein bisschen Gespräche angestoßen, das Buch, auch gemerkt, dieser einfache Satz von einem Vater, ich liebe dich oder ich bin stolz auf dich oder so, dass den unglaublich viele Frauen jetzt, die um die 50 sind, nie gehört haben und sich wirklich abgestrampelt haben, einmal das zu hören. Ja, ja. Und es ist eigentlich so einfach, das mal zu sagen, denkt man. Also gerade in so einer Vater-Tochter-Beziehung. Und wir sind aber so ein bisschen, ja, die Töchter, die das nie bekommen haben, denen man das nie gesagt hat. Und jetzt sterben diese Väter eben. Und man muss sich, und bis zuletzt gab es diese Nähe nicht bei ganz vielen. Ja. Und ich glaube, deswegen war das, ich würde nicht sagen, dass man generell den Eltern fremd ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen eine bestimmte Zeit, also dieses Aufwachsen in den 70er, 80er Jahren. Wie gesagt, ich habe wirklich große, große Hoffnung, dass das gerade anders ist. Ich habe selbst keine Kinder, aber ich habe natürlich sehr viele Freunde, die Kinder haben. Und ich sehe da eine ganz andere Nähe, einen ganz anderen Umgang und sehr offen.
Ich finde ja immer die spannende Frage auch, was bringt einem zum Schreiben, was prägt einen zum Schreiben, und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie fremde Lektüren irgendwie einen da irgendwo hinleiten, und du hast mir auch in der Vorbereitung geschrieben, vielleicht sind es gar nicht die Bücher, du greifst viel auch aus deinem Leben irgendwie so mit hinein und natürlich übernimmt es oder geht es Transformation durch, aber es gibt einen sehr bewegenden Essay von dir, der ist in diesem kleinen Band von Maria Barankow und Christian Baron, Klasse und Kampf heißt der, und dein Essay heißt Fischfabrik, wo du eben erzählst, ne, wo du herkommst, was das Leben da mit dir gemacht hat und auch wie du sozusagen auch heute immer noch darauf schaust, wenn es heißt, ne, jemand kommt aus in Anführungszeichen bildungsfernen Schichten oder ne, jemand hat keine Bücher zu Hause, dass es irgendwie trotzdem einen Weg gibt, obwohl man vielleicht nicht mit Büchern zu Hause aufgewachsen ist, das kenne ich selbst auch, den Weg zum Schreiben zu finden.
Ja, ich glaube, aus einer großen Sehnsucht heraus, eine Verbindung zur Welt zu haben, also zu kommunizieren. Ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich, das als Schreibantrieb zu haben, dass man sagt, ich möchte verstanden werden, ich möchte, dass mir jemand zuhört, ich möchte in Kommunikation mit der Welt treten, und ich sehe das als einzige Möglichkeit.
Ja.
Weil also sei der Grund auch einfach nur eine extreme Schüchternheit, ein sich sehr zurückziehen. Also sowas bei mir, dass ich wirklich sehr, mich eigentlich von der Welt zurückgezogen habe, gerade so als Jugendlicher. Gleichzeitig aber natürlich ein Bedürfnis hatte, irgendeine Art von Kommunikation zu haben. Und das ist der Versuch, sich zu erklären. Ich glaube, so fängt das Schreiben an. Der Versuch, sich selbst der Welt zu erklären oder die Welt sich selbst erklären zu können. Also das ist, da habe ich der ganz große Wunsch nach Verständnis auf beiden Seiten. Also bei mir als Autorin und also gegenüber der Welt und umgekehrt. So, dass da ein Dialog stattfindet. Also damals habe ich mich natürlich nicht als Autorin gesehen. Ne?
Ja.
Das ist überhaupt noch gar nicht lange so. Aber dieser Schreibantrieb ist manchmal immer noch da. Es gibt unglaublich vieles, worüber ich nicht sprechen, aber schreiben kann.
Es gibt in Töchter auch sehr drängende Passagen, eben, ne, wie soll man sagen, also die beiden, Martha und Betty, sind auf dem Weg, und in dem Weg, in dem sie nach vorne sozusagen, ne, auf der Reise sind, gehen sie eigentlich auch immer wieder zurück. Ne? Eigentlich sind sie auf dem Weg nach vorne, auf dem Weg zurück in die Vergangenheit. So habe ich das auch ein bisschen gelesen. Das ist auch, wie gesagt, in dieser Frage nach Herkunft zum Beispiel Zitate gibt wie: der Armut der Eltern konnte niemand entkommen, der Geruch blieb haften. Oder Betty sagt an anderer Stelle: Meine Herkunft war eine stinkende Angelegenheit. Sie steckte mir in den Knochen und nicht selten wurde der Gestank mit Coolness verwechselt. Das halt total in mir nach. Weil ich diesen Feature, das es gibt, in dem du auch sprichst, das hat Nadja Küchenmeister gemacht. Und das heißt, und was verdient man da so? Schriftsteller und Geld, wo du auch darüber berichtest, ne, was Geld mit all dem zu tun hat. Und es gibt, das bringe ich jetzt noch mit hinein, von Dorothy Parker einen tollen Satz aus einem Interview. Da hat sie ein Interview gemacht mit Marion Capron und die fragt sie, was hat sie denn am meisten zu ihrer Arbeit inspiriert? Und Dorothy Parker sagt, Geldmangel, meine Liebe. Genau, Geldmangel, meine Liebe. Und das finde ich herrlich. Also, ne, weil man ja immer irgendwie von diesem großen Idealzustand irgendwie des Schreibens unabhängig von allen äußeren Bedingungen, glaube ich, diese Idealvorstellung ist da draußen sehr weit verbreitet, aber am Ende des Tages geht's einfach auch darum, den Lebensunterhalt zu verdienen.
Ja, einerseits das. Ich hatte neulich auch ein Gespräch über diese Frage, wie wichtig Geld für die Kunst ist. Mhm. Und ich finde, also Geld zum einen natürlich wichtig, weil Geld mir überhaupt die Freiheit ermöglicht, Kunst zu machen.
Ja.
Also ansonsten, das kenne ich ja auch sehr, sehr gut, ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Jobs zu machen.
Ja.
Also auch wenn die vielleicht mit Schreiben irgendwie zu tun haben, also dass man für Zeitung schreibt oder jetzt in meinem Fall dann eben auch Literaturveranstaltungen macht. Aber ich habe eben auch unendlich viele andere wirklich trostlose, anstrengende, schäbige Jobs gemacht und immer dann versucht, mir 2-3 Monate, also so viel Geld zu verdienen, dass ich 2-3 Monate mir frei nehmen kann, um zu schreiben. Und das hält man dann eben eine Weile durch und dann braucht man für ein Buch auch 4-5 Jahre, weil man eben immer nur sehr wenig Zeit hat. Und dieses Einkommen jetzt mit den Büchern ermöglicht mir natürlich wirklich einfach nur Bücher zu schreiben. Und insofern ist Geld für mich vor allem dann eben auch eine Zeit, die ich habe und die ich mir nicht hart erarbeiten muss. Das ist das eine. Und zum anderen geht mir auch immer durch den Kopf, dass das, also auch Herkunft oft so nicht in der gesamten Dimension gesehen wird. Also auch wie schwer es ist, da rauszukommen oder dann eben Schriftstellerin zu werden. Also ein Beruf, der wo man das Wort prekär ja mitdenkt. Also wer kann schon davon leben?
Ja.
Und da ist das Risiko auch ein ganz anderes, weil es gibt ja kein Netz. Es gibt ja irgendwie überhaupt gar keinen doppelten Boden. Also wenn man jetzt kein Geld damit verdient, kann man die Miete nicht bezahlen, dann sitzt man sehr schnell auf der Straße, weil es jemanden gibt, den man fragen kann.
Ja.
Also einfach mal das Geld zu verleihen. Und auch, also was auch dazu kommt, ist dieses Aufwachsen, was ein ganz anderes ist. Ich finde, das wird immer so, also mich regt dieser Begriff Haushalt ohne Bücher halt auf eine Art total auf, weil was da nicht dabei ist, ist, und das ist, also da bin ich auch kein Einzelfall, ist Gewalt, Alkoholismus, eine gewisse Verwahrlosung, auch, dass man ja in einer ganz anderen Schicht groß wird. Mhm. Also es ist ja auch heute noch so, dass das Einkommen entscheidet natürlich, wo man wohnt, in welchem Stadtviertel man wohnt. In diesem Stadtviertel geht man dann auch zur Schule. Man hat ja gar nicht die Wahl, das Kind auf eine andere Schule zu schicken, sondern das wird nach Adresse verteilt.
Ja.
Das heißt, wenn man in solchen relativ harten und quasi sozialen Brennpunkten aufwächst, geht man auch dort zur Schule. Mhm. Das heißt, alle Leute, die man kennenlernt, bis man dann irgendwann diesen Ort verlässt, kommen aus derselben Schicht. Man hat keinerlei Netzwerk.
Ja.
Man hat keinerlei Inspiration. Man hat eigentlich keine Vorbilder. Mhm. Mhm. Und das alles kommt zur Herkunft mit dazu. Dass das also ich sehe das ja auch am Freundeskreis, wie doch angenehm das für manche ist, also auch so im Kulturbetrieb. Man kennt sich halt schon von der Schule. Mhm. Ne? Und das sind dann Menschen, die Literaturhäuser leiten oder Feuilleton-Redaktion. Oder man kennt sich aber schon seit irgendwie 40 Jahren, schon von der Schulbank. Und das alles nicht zu haben, macht es nicht einfacher, ja, sage ich mal. Ja. Und das ist eben nicht nur, das ist nicht nur Geld oder Bildung, sondern es ist auch das gesamte soziale Milieu, in dem man groß wird. Und sich da rauszuarbeiten, ist ein relativ einsamer Ritt.
Mhm. 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 Ja, ja, ja. Ich glaube, also es gibt doch, ist das Bourdieu? Das heißt, es gibt ja auch irgendwie im Kulturbereich dann auch immer so eine Art Habitus, sich zu bewegen. Ne? Und ich glaube, wenn man nicht in diesem Habitus groß geworden ist, ne, dann ist das schwer, sich diese Bewegungen, diese Selbstsicherheit in all dem irgendwie auch zu erlernen. So,
ja, absolut. Das fängt schon beim Gang an.
Ja, ja, ja.
Man war eben nicht beim Ballett.
Genau. Oder was man anhat. All das.
Ja, ja, genau. Stil. Also ja, es ist auch, ja, ne, wo lernt man überhaupt sich zu kleiden? Ja. Wo lernt man ja ein Stil zu entwickeln? Mhm. Das wird einem alles nicht so mitgegeben.
Nee. Ja. Ich hätte eine Frage noch zu Töchter, bevor wir zur zweiten Quizfrage kommen und so springen wir, weil ich doch auch noch ansprechen wollte, dass die beiden Freundinnen, die haben auch noch etwas anderes im Gepäck, so eine Art, ja, also eine Schuld, die sie zumindest verspüren. Da gab es nämlich mal einen Autounfall, der einen Freundeskreis so ein bisschen, ja, wie zersprengt hat und die eine Person noch stärker in den Alkoholismus getrieben hat. Und spannend finde ich auch, das war mir ja erst jetzt nochmal deutlich, dass es dieser Roman auch eigentlich ein Fortsetzungsroman ist von einem anderen Buch von dir. Ich habe Freunde mitgebracht, heißt der, wo nämlich Martha und Betty und genau eben dieser Freundeskreis so schon vorkommen. Und heißt es in Töchter, doch wer kam durch dieses Leben, ohne sich irgendwann schuldig zu machen, aus Unvermögen, Trägheit oder Schwäche, manchmal war es eine große Lüge, manchmal ein kleiner Fehler, der sich nicht rückgängig machen ließ. Ja, also auch das Thema der Schuld eines der Großen in diesem Roman.
Ja, spielt mit rein. Ich würde jetzt sagen, stehe ich nach wie vor zu. Man kommt nicht durch dieses Leben, ohne sich schuldig zu machen. Mhm. Es ist wahnsinnig schwer. Es ist nicht möglich, also mir scheint es immer unmöglicher, ein Leben zu führen, wo man nicht auch manchmal andere verletzt oder enttäuscht, obwohl man das natürlich alles überhaupt nicht möchte.
Mhm. Mhm.
Ja, es ist ein Dilemma. Also ich glaube, ein intensives Leben mit Menschen, die man liebt, birgt immer die Gefahr, sich schuldig zu machen, mhm, oder sich schuldig zu fühlen. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, inwieweit, ja, fühlt man, ja, sich schuldig oder, genau, hat sich wirklich schuldig gemacht. Und wahrscheinlich ist es eher das sich schuldig fühlen, sich verantwortlich fühlen. Ja.
Mhm. Ich glaube, den Gedanken nehmen wir mit hinüber in die zweite Quizfrage und deinen aktuellen Roman Das Fest. Pass auf. Der Satz oder die Sätze, das ist jetzt auch ein bisschen fies, ich bin aber mal gucken. Also es kann entweder sein von Jean-Paul Sartre, Der Ekel, ein, ja, Roman aus dem Jahr 1938, so einer dieser existenzialistischen Romane von Sartre. Gibt es aber eigentlich mehr als einen Roman, ich muss es jetzt gestehen, von ihm, weil ich kenne eigentlich nur diesen. Das gebe ich als offene Frage in den Raum. Übersetzt hat es auf jeden Fall Uli Aumüller. Oder aber ein wilder Konterpart dazu, Pablo Neruda, der chilenische Lyriker, der auch den Nobelpreis mal erhalten hat, mit seinem Gedicht Der Tod, übersetzt von Erich Arendt. Und die Sätze gehen so. Ich beuge mich über jede Sekunde. Ich versuche, sie auszuschöpfen. Nichts geschieht, was ich nicht aufnehme, was ich nicht für immer in mir festhalte. Nichts, weder die flüchtige Zärtlichkeit dieser schönen Augen, noch die Geräusche der Straße, noch das Zwielicht des frühen Morgens.
Ich weiß ja, dass du fies bist. Das ist jetzt so, jetzt bin ich kurz davor, das Erste, was ich denke, also zur Seite zu schieben. Es erinnert mich so ein bisschen, als ich habe wahnsinnig schlechten Orientierungssinn. Ne? Und das heißt, dass ich manchmal versuche, mich selbst auszutricksen. Also ich denke, es geht auf jeden Fall rechts. Dann schiebe ich das zur Seite und denke, dann muss es links sein. Und ich würde jetzt Neruda als Erstes sagen. Das heißt, es ist wahrscheinlich Sartre.
Genau. Sehr gut hergeleitet, liebe Lucy.
Ja, ich habe deine Fiesheit schon verstanden.
Du hast sie erkannt. Du hast sie erkannt. Ja. Ich kann aber sozusagen Neruda daneben stellen. In dem Gedicht heißt es nämlich, der Tod rührt an das Klingende wie ein Schuh ohne Fuß, wie ein Kleid ohne Mann. Er kommt und pocht mit einem Ring ohne Stein, ohne Finger. Er kommt und schreit ohne Mund, ohne Zunge, ohne Kehle. Das vielleicht noch nebendran gestellt. Aber ich fand die schönen Augen und die Zärtlichkeit, all das hatte schon auch so einen Klang von Neruda, gell?
Ja, vor allem die Zärtlichkeit.
Ja. Und ich habe versucht.
Das war eine echte Falle.
Ne? Ja. Und ich habe versucht, besonders lyrisch zu lesen. Aber super, das sind ja nochmal zwei sehr frühe Lektüren von dir. Gerade auch Pablo Neruda ist, glaube ich, jemand, der dir in die Hände gefallen ist. Wo sind dir erste Gedichte von ihm irgendwie begegnet? Weißt du das noch?
Ja. Das geht jetzt wirklich sehr weit
zurück.
Zurück. Mhm. Ich war, glaube ich, 14.
Ja.
Als mir das jemand empfohlen hat. Mhm. Und das, also ich habe die wirklich, also vor allem diesen Band Letzte Gedichte, der ist auch total zerlesen. Mhm. Also, und ich habe, wenn ich so in mein Bücherregal gucke, von Neruda unglaublich viel. Jetzt gibt es ja diese, also posthum quasi auch die Vergewaltigungsvorwürfe, also was jetzt Pablo Neruda natürlich ein bisschen schwierig macht.
Das habe ich noch gar nicht mitbekommen tatsächlich.
Ja, das beschreibt er auch in seinen Memoiren sogar. Gibt es eine Stelle, in der er das beschreibt, wie er eine Haushälterin vergewaltigt.
Oh Gott.
Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Und dennoch bleibt aber, wenn ich jetzt zurückgucke, dieses Gefühl von damals, dass ich mich quasi festgehalten, umarmt gefühlt habe von diesen Gedichten, denen es auch sehr viel um Einsamkeit geht und um auch einen gewissen Stolz. Mhm. Ich glaube, diese Mischung, was also abseits vom Politischen, ne? Dass man ja auch so ein bisschen, klar nach dem Militärputsch in Chile und so, also diese linke Bewegung auch in Deutschland sich ja plötzlich sehr für Lateinamerika interessierte. Mhm. Und auch im Zuge dessen überhaupt erst Pablo Neruda, glaube ich, in Westdeutschland erschienen ist. Aber ich habe das damals, also das kann ich ja mal erzählen, weil ich glaube, das habe ich wirklich noch nie erzählt.
Yeah. Oh ja.
Ich war nämlich 14 Jahre alt, 13 oder 14, und fiel in der Schule auf durch schöne Kurzgeschichten. Und das war eben doch, weil ich jetzt eben gerade so schlecht auch über Schule und Milieu und so gesprochen habe, gab es eben doch auch dort jemanden, also einen Lehrer, der mich dann darauf aufmerksam machte, dass es so kreatives Schreiben, dass man das machen kann. Also dass es da so spezielle Kurse gibt. Also nicht an der Schule, sondern das war irgendwie so ein, das war so ein Wochenende in Bonn damals. Da konnte man sich so bewerben. Das war nicht Jugendschreib, das war irgendwas anderes. Und ich habe mich dann da beworben und durfte dann dahin fahren. Und das war das allererste Mal, dass ich quasi umgeben war von Menschen, die geschrieben haben. Und wir waren alle so zwischen, ich glaube, 13 und 17. Ich habe mich natürlich unsterblich verliebt an diesem Wochenende in einen Dichter, einen 15-jährigen Dichter. Oh. Und er war derjenige, der mir Pablo Neruda empfohlen hat.
Ach, hey.
Und so kam ich quasi über diese Schwärmerei, sag ich mal, zu einer anderen Schwärmerei. Also von dem 15-jährigen Dichter bin ich dann zu einem chilenischen Dichter umgeschwenkt.
Und der 15-jährige Dichter, der ist dann aber in der Dunkelheit versunken. Also weißt du, wie ich meine, der hat nicht weitergeschrieben oder man weiß es gar nicht.
Das ist der einzige Mensch, den ich nicht googeln kann. Ich mache das immer mal wieder, weil ich gerne wissen würde, was eigentlich aus ihm geworden ist. Ja. Weil er schrieb wahnsinnig berührende, tolle Gedichte.
Ja, verrückt.
Wir hatten auch noch länger miteinander zu tun.
Ja.
Weil ich habe dann damals mit ihm und drei anderen aus diesem Wochenendkurs in Bonn eine Literaturzeitschrift gegründet.
Ach.
Ja, da waren Toll. Wir eben, ja, da war ich 14
Toll.
Oder 15.
Ja, super.
Und so eigene Texte haben wir da veröffentlicht, aber auch nach anderen geschaut. Mhm. Und ich meine, wir haben das im Copyshop gemacht und Buchläden aufgedrängt. Und
ein eigenes Fanzine sozusagen.
Ja, genau. Es hatte immer nur so 30 Seiten und kostete irgendwie 2 Mark oder so.
Grandios.
aber ich, er ist also kein Dichter geworden, offenbar. Okay. Ich weiß gar nicht, das ist komisch, wenn man jemanden überhaupt nicht mehr findet.
Ja,
das ist ja auch auf eine Art selten geworden. Ne?
Ja.
Also bei Frauen passiert es auch mal öfter, weil die den Nachnamen wechseln oder so.
Genau.
Aber, der hatte auch einen sehr speziellen Namen, aber der ist verschollen.
Er ist verschollen.
Ja.
Ja, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Das sind die Verschollenen, irgendwie die Geister. Und vielleicht, wenn wir nochmal zurück zum Zitat gehen, dass er um den Tod kreist, ist ja auch der Tod gerade auch den Töchtern irgendwie nicht wegzukriegen. Ne? Also jemand wird begleitet eigentlich zum Sterben. Und da gibt es dann auch wieder so Sätze, das Sterben war eine Tortur, es sollte abgeschafft werden, es sollte nur noch Leben oder Tod geben, kein Dazwischen mehr, all das. Und ich habe auch in dem Roman das Fest, das Gefühl, dass du auch oft diese wichtigen existenziellen, diese schweren Themen vielleicht auch hast und die du aber immer auch so verknüpfst mit einer Leichtigkeit, ne? Weil tatsächlich zum Beispiel bei den Töchtern geht es ja dann auch darum, dass es irgendwie eine Plakette für die Schweiz braucht und die muss man dann irgendwie trotzdem bezahlen für 35 Euro für ein Jahr, obwohl man zum Sterben dahin fährt. Und so brichst du immer irgendwie auch. Und um vielleicht mal das Fest auf jeden Fall jetzt endlich mal mit reinzunehmen, es ist ein Roman, der um Jakob dreht, der jetzt 50 wird, sein 50. Geburtstag ist da und er will den eigentlich gar nicht feiern und seine Freundin Ellen sagt aber, komm, begeh doch den Tag irgendwie sehr schön. Und der Roman ist in unterschiedliche Kapitel aufgeteilt und er begegnet ganz vielen Weggefährten immer wieder an diesem Tag. Und es ist ein Buch, ist mein Gefühl, auch über Freundschaft, aber auch eben über diese Frage, wie ist das, älter zu werden? Ne? Wie ist das jetzt, 50 zu sein, irgendwie nicht mehr taufrisch und was und auch mit dieser Frage, was kommt noch? Also auch hier diese, dass du nicht irgendwie scheust, dich diesen Lebensthemen anzunehmen. Und verbunden mit der Frage, wie macht man aber, weißt du, du bist ja selber, glaube ich, dann auch gerade 2024 50 geworden. Und da wäre meine allererste Frage, fange ich so rum mal an. Hast du gefeiert? Fallen dir Geburtstage schwer, gerade auch in Zeiten wie heute? Oder bist du jemand, der sagt, Geburtstage gehören gefeiert?
Ich feiere eigentlich jedes Jahr.
Sehr gut.
Aber nicht besonders groß.
Ja.
Also manchmal schon auch groß, aber inzwischen, mit 50, finde ich es eigentlich viel schöner, wirklich Zeit zu haben mit den Freunden. Also nicht 40 einzuladen, sondern 6. Und ich mache inzwischen mehr so Essen zu Hause. Ich habe ja im Winter Geburtstag, deswegen findet das dann oft bei mir zu Hause statt. Und ich mag das total gern, am Geburtstag den ganzen Tag zu kochen und nebenbei zu telefonieren, mich beglückwünschen zu lassen. Und das irgendwie schön zu machen. Und aber so, dass man wirklich Zeit hat, miteinander zu reden und sich richtig zu sehen. Und ich finde es auch immer wieder schön, wenn wenn sich dann bei mir verschiedene Menschen kennenlernen. Also es ist jetzt nicht so ein Freundeskreis, wo sich alle schon seit 20 Jahren kennen. So, es kommen immer auch neue dazu. Und das ist dann immer auch ganz schön. Also wenn quasi bei mir zu Hause wieder neue Verbindungen entstehen oder mögliche Freundschaften sich ausweiten. Aber ich feiere schon jedes Jahr.
Das ist gut. Und ich finde ja auch diese Frage, was ist eigentlich mit dieser sogenannten Mitte des Lebens? Also ich glaube, das ist ja irgendwie auch so ein Trendthema, wenn man so will. Ne? Also was heißt das, wo man eigentlich noch im vollen Saft ist und gleichzeitig natürlich an sich selber, aber auch an den anderen merkt, es verändert sich was. An einer Stelle heißt es da, wenn man jemanden nach langer Zeit wieder sah, traf einen neuerdings nicht selten der Schock. Es gab diese Sprünge. Innerhalb weniger kritischer Wochen konnte man um Jahre altern. Dafür braucht es keine Krankheit, nur das Leben als solches. So, ne? Also, dass man äußerlich merkt, die Veränderung ist da. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch noch so Ansprüche an die 50-Jährigen. Ne? An anderer Stelle heißt es ist immer noch alles möglich, denn genau das sei ja das Anstrengende, dass es nie aufhöre, stattdessen regelrecht erwartet werde, dass man noch immer Ziele habe, große Träume. Er dagegen wolle jetzt einfach seine Ruhe. Also das steckt irgendwie auch in der heutigen Zeit. Ne?
Ja, absolut. Diesen
runden Geburtstag.
Ja, aber auch dieses, es ist immer noch alles möglich und man kann immer noch und man soll immer noch. Also, dass sich da eine gewisse Müdigkeit einstellt, finde ich total nachvollziehbar. Mhm. Ja, also es ist ja auch jetzt in diesem Jakob, der da nicht feiern will, steckt schon ein gewisser Teil von mir, aber jetzt nicht nur. Ne? Also es ist auch so... Ich sehe das natürlich auch viel einfach bei Menschen, mit denen ich viel Zeit verbringe. Wenn das im Leben nicht so super gelaufen ist, dann ist man auch erschöpft. Und dann stellen sich auch diese großen Träume nicht mehr ein. Und ich glaube, das kommt ein bisschen, es gibt ja jetzt so unglaublich viel Life-Coaching. Mhm. Also jeder, der jetzt irgendwie nicht mehr, oder ich habe immer das Gefühl, so früher sind die Leute, die so ein bisschen ziellos waren, Heilpraktiker geworden. Mhm. Heute werden sie Life-Coach. Mhm. Und die sind dann aber auch oft so, es sind oft so gescheiterte Leute eigentlich. Ich finde das ganz, ganz faszinierend. Ich finde das auch eine enorme Anmaßung eigentlich. Es ist ja gar kein geschützter Begriff, ne? Also es kann ja jeder machen. Und ich erinnere mich auch an eine, die war mit 38 dann gerade wieder bei ihren Eltern eingezogen und präsentierte sich als Life-Coach und erzählte mir, dass alles ja noch möglich ist. Und es ist eben mit 50 nicht mehr alles möglich, das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Also es ist, also zumindest geht mir das so, es ist sehr, sehr viel schwieriger. Also man geht nicht mehr, man beginnt nicht mehr wirklich einen neuen Beruf, man macht nicht nochmal eine Ausbildung, man geht nicht in ein Land, wo man die Sprache nicht spricht und fängt da neu an und wird glücklich und gründet eine Familie oder so. Also vieles ist einfach auch dann eine Illusion, dass das alles noch geht. Aber es ist so ein bisschen dieser Anspruch, auch dass immer alles gut sein soll und dass Ziele so wichtig sind. Und ich, ich funktioniere schon auch so, denk aber manchmal auch, jetzt nimm doch mal irgendwie den Druck da raus. Mhm. Ne? Also man kann sich auch einfach mal zurücklehnen und sagen, ist schön, ja. Ist doch gut. Ja. So, und jetzt ist die Hauptfigur halt in dem Roman Das Fest ja sehr, auch sehr selbstmitleidig und so ein bisschen jammerig und lamoyant. Und wo ich schon dachte, Ziel war es, diese Figur so aus der Krise zu schreiben und nach oben zu schreiben, dass es mit jedem Kapitel weiter nach oben geht und dass er dankbarer wird seinem eigenen Leben gegenüber, dass er quasi den Reichtum erkennt. Mhm. Mhm. Ja. Den auch sein Leben hat. Und das ist, glaube ich, so, das ist ja ein Buch gegen das Jammern.
Mhm. Ja, genau. Also mir ging es so ein bisschen so, ich musste kurz an Charles Dickens Weihnachtsgeschichte denken, weißt du, weil so die Geister der Vergangenheit irgendwie innerhalb dieses Tages nach und nach mehr oder weniger zufällig beim Auftauchen, also Inken begegnet er im Freibad, ne, und picknickt mit ihr, einer ehemaligen Freundin. Er begegnet Georg, einem ehemaligen Studienfreund, der zum Film wollte wie er, und Jakob selbst hat es ja dann geschafft, indem er tatsächlich ja auch von Georg etwas übernommen hat, weil der eben im Koma lag, wo wieder die Frage der Schuld auch nochmal auftaucht, und so begegnen ihm ganz unterschiedliche Figuren, und so setzt sich auch ein bisschen wie so ein Puzzle, so ging es mir beim Lesen, wie so ein Puzzle setzte sich zusammen, sodass so ein bisschen ein ganzes Lebensbild in meinen Augen entstanden ist. Aber was mich auch interessieren würde, wie geht es dir, also wo geht für dich das Schreiben los? Ne? Ich habe immer das Gefühl, deine Lebensthemen schimmern hindurch, und trotzdem ist ja die Frage, wie wird aus all dem, was einen beschäftigt, was einem begegnet, wie wird daraus ein Roman? Wie bist du da zum Beispiel in das Fest, was ist da zuerst da? Die Figur, das Thema, wie gehst du da vor?
Ich denke wahnsinnig lange nach.
Ja.
Also es ist ungefähr ein Jahr Nachdenken,
okay,
bevor ich überhaupt anfange, ernsthaft zu schreiben. Mhm. Also ich bin da ein bisschen langsam vielleicht auch, aber es ist oft, das Thema ist zuerst da. Leider, muss ich sagen. Also ich wünschte, es wäre anders. Mhm. Ich hätte zuerst die Figuren oder die Geschichte. Aber es ist eigentlich immer zuerst das Thema da, und dann versuche ich dafür Charaktere zu finden,
ja,
zu bauen auch, und dann kommt ja als nächstes die Handlung, die in meinen Büchern oder mir beim Schreiben schon wichtig ist. Mhm. Also ich will ja immer auch eine Geschichte erzählen, ich will immer auch, dass das spannend ist, dass man anders, also als Leserin jetzt anders aus dem Buch rausgeht, als man reingegangen ist. Also genauso wie die Figuren, dass sie eine Entwicklung durchmachen. Dass es auch ganz, ganz einfach gesagt Spaß macht zu lesen. Dass,
ja,
es,
ja,
dass man immer wissen will, wie es weitergeht. Und so ganz klassische Dinge eigentlich. die aber, glaube ich, gar nicht so... Ja, die sind natürlich schon weit verbreitet, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich deswegen so auf dieser Grenze zwischen E und U mich so bewege oder so wahrgenommen werde, ne? weil mir dieses Unterhaltsame wirklich, wirklich was bedeutet.
Ja.
Das heißt, ich plotte auch relativ viel. Mhm. Ich, bevor ich auch schreibe, weiß ich eigentlich im Groben, was da passiert. Mhm. Ich mache das dann an so einer Arbeitswand, die ich zu Hause habe, wo irgendwann dann so Karteikarten, also es gibt verschiedene Stufen. Das erste ist halt das Notizbuch, wo erstmal alles reingeht. Dann tippe ich das oft ab. das heißt, ich habe dann irgendwie so eine Datei, die schon so 40 bis 50 Seiten hat, was aber nur Gedanken sind zu dem Roman. Und dann kommen erst wirklich, also da tauchen natürlich schon so Charaktere auf, ne? Da gibt es ja schon eine Stimme und so, aber das Entwickeln der Charaktere kommt dann nochmal danach, und dann kommt die Handlung. Das heißt, das erstreckt sich wirklich über eine sehr, sehr lange Zeit, und ich bin mir auch immer unsicher bei den Themen, also bis ich mich überhaupt wirklich entscheide für ein Thema, dauert auch schon. Ja. Es ist ja auch immer die Frage, ich verbringe ja mit so einem Buch dann 4 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Mhm. Na, also das Schreiben zum einen, das ist so 2 Jahre, 3 Jahre, und dann mit dem Erscheinen die Lesung, die Interviews, das erstreckt sich ja auch nochmal über ein Jahr.
Na klar, ja.
Und habe ich dann wirklich Lust, über dieses Thema so lange zu reden? Mhm. Und inzwischen denke ich darüber vorher nach. Ne? Mhm. Wie lange ja, wie lange kann diese Leidenschaft für das Thema bestehen?
Ja.
So,
ja.
Wie viel Lebenszeit will ich da reingeben?
Ja.
Und wie sehr drängt es auch in mir? Und jetzt bei dem Fest war es nochmal ein bisschen anders gelagert, weil ich sehr, sehr lange nachgedacht habe über einen anderen Roman.
Ah.
also wo es schon auch um Freundschaft ging, über Jahrzehnte erzählt. Das sollte wirklich ein großer Roman werden, mhm. ein großer Gesellschaftsroman mit ganz vielen Aspekten. Und ich habe nachgedacht und recherchiert und ich habe, glaube ich, ein Dreivierteljahr daran rumgedoktert, ohne je anzufangen, den zu schreiben.
Mhm.
Und irgendwann habe ich so gemerkt, das ist es nicht.
Okay. Ne?
Das ist nicht das, was ich gerade in der Form irgendwie machen möchte oder machen kann. Und dann gab es diese sehr spontane Idee für etwas sehr Kurzes. Und wir haben da dann, also der Verlag und ich haben da sehr schnell dann einen Vertrag gemacht und das war auch so ein bisschen dieses, das ist immer so ein hässliches Wort, aber so ein Zwischenbuch. So, ich komme gerade mit dem Großen nicht, ich komme da nicht rein, ich komme nicht weiter. Aber irgendwas, ne, muss ja jetzt auch.
Muss
von wegen Geld.
Genau, da sind wir wieder.
Also, also ich habe das jetzt nicht nur für Geld geschrieben, so soll es nicht klingen, aber
und das ist es ja auch gar nicht.
Es hat eine ganz andere Genese, dieses Buch.
Ja.
Ne? Es ist wirklich eigentlich, und das fand ich so ganz spannend, weil ich vorher dachte so, ich bin total gescheitert und jetzt mache ich schnell was anderes.
Ja.
Und dann habe ich aber gemerkt, dass dieses Scheitern kein Scheitern war, sondern dass es die Möglichkeit war für mich, ein Konzentrat rauszuziehen.
Ja. Ja. Ja, ja.
Dass es extrem konzentriert ist jetzt und dass dieses Dreivierteljahr, ein Jahr über ein Buch nachdenken, was es nicht gibt, was es auch in der Form wahrscheinlich nie geben wird, aber es ist alles in das andere reingeflossen.
Ja,
also unglaublich viel von diesen Gedanken übers Älterwerden, über eine Freundschaft, die eventuell auch Liebe ist. Also wie schmal ist da der Grat? Gibt es den überhaupt? Ja, ist das nicht so ein Wabern auch irgendwie?
Eben.
Und das war ganz schön, zu merken, okay, ich kann all das quasi so filtern und so die Essenz davon nehmen, dass es dann eben in ein jetzt sehr schmales Buch gegangen ist. Und vielleicht hat es deswegen auch all diese Themen und ich hoffe auch trotzdem auch eine Tiefe und eine Reife, obwohl es ja wirklich sehr knapp ist und sehr springt, ne? Also diese verschiedenen Kapitel, es gibt immer nur so einen Einblick in jeweilige Jahrzehnte seines Lebens.
Ja.
Aber das ist natürlich immer viel mehr im Hintergrund da, als dann im Buch steht.
Ich mochte es unglaublich gern, dieses Buch. Da muss man irgendwie gar nicht das schmälern in dem, was du alles sagtest, ne, was irgendwie auf diesem knappsten Raum mit drin ist. Und man hätte jetzt noch so ganz viel mehr sprechen können über diesen Roman. Wir hupsen jetzt aber gleich weiter, ne? Im Sinne von, wie ist das mit harten Schnitten irgendwie, weil du ja auch vom Film kommst, mal für den Film gearbeitet hast. Wie ist das auch mit dem Kunstmachen und dem Älterwerden? Ne? Weil Jakob auch als Filmemacher irgendwie wie an einem Punkt festgefahren zu sein scheint. Wie ist das mit irgendwie Wärme und Zuversicht in all diesem melancholischen, düsteren so, ne? Und all das finde ich wirklich unglaublich toll kondensiert und ungewöhnlich kondensiert in diesem, wie das Buch gemacht ist. Also deswegen unbedingt lesen und wie gesagt, und ich finde ja tatsächlich auch, da bin ich ja auch riesiger Fan von ich glaube, ich finde, du könntest mal so eine Postkarten-Edition machen, weil du hast so großartige Sätze in all den Büchern, die ich mir dann immer so rausschreibe und eigentlich könnte man die sich so als Post-its oder Postkarten überall hinhängen, so, ja.
So ich habe ganze Dateien mit gestrichenen, also
ja, mir wirklich?
Wird unglaublich viel von diesen Sentenzen immer rausgestrichen.
So, ja.
Also, weil es einfach zu viel ist. Ich verstehe das auch, ja. Und es bleibt aber immer noch was übrig.
Genau, aber ich liebe diese Sentenzen. Also, Insofern hupsen wir mit diesem wunderbaren Gedanken an das Fest zur Diplomatin weiter mit einem Zitat, mit der dritten Quizfrage. Und dieses Mal, es ist, weiß ich nicht, ob erschwert, aber dieses Mal dürfen drei Bücher zur Auswahl stehen. Ich dachte, damit wir nicht nur vieles Altes haben, was du auch gelesen hast, sondern auch vielleicht was Neues mit dabei haben. Pass auf, kann es jetzt sein, von Raymond Chandler, Der lange Abschied, das hat Hans Wollschläger übersetzt, einer der ja ganz klassischen Krimi-Autoren. Ist das vom Spionage-König Jean le Carré, der Spion, der aus der Kälte kam? Das hat Sabine Roth übersetzt. Oder ist es von Wolf Haas aus dem ganz aktuellen Roman Wackelkontakt, der gerade auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist? Und es geht in die Gefängnisse, dieses Zitat. Pass auf. Im Gefängnis hat der Mensch keine Persönlichkeit. Er stellt nur ein geringfügiges Verwaltungsproblem dar und eine Handvoll kleiner Einträge auf Formblättern. Kein Mensch interessiert sich dafür, wer ihn liebt oder hasst, wie er aussieht, was er mit seinem Leben angefangen hat. Niemand geht auf ihn ein, es sei denn, er macht Ärger. Niemand misshandelt ihn. Es wird nichts weiter von ihm verlangt, als dass er ruhig zur richtigen Zelle geht und ruhig bleibt, wenn er dort ist. Es gibt nichts, wogegen man sich wehren, nichts, worauf man wütend sein könnte.
Boah, Wolf Haas ist es nicht. Mhm.
Das ist schon mal gut. Das ist meine Links-Rechts-Schwäche.
Genau, das, nein, genau, das ist es nicht. Gut.
Ich tendiere zu John le Carré. Ist es nicht?
Ist es nicht. Es ist tatsächlich Raymond Chandler. Aber genau. Also,
aber warum?
Aber warum?
Aber warum?
Aber warum? Ja, es gibt.
Es ist vielleicht etwas, was ich eigentlich bei beiden schätze. Mhm. Also nicht nur, dass sie jetzt Krimis oder Spionageromane schreiben, was meiner Sehnsucht nach Handlung entgegenkommt. Es sind dabei auch immer diese, also ich finde, das haben beide. Quasi große Erkenntnisse übers Leben oder über die Welt oder so. Das sind immer so Gedanken dabei. Ich glaube, ohne die würde ich jetzt deren Bücher auch nicht so schätzen. Ja. Würde das nicht auch immer gewisse Weisheiten enthalten, die eben so, das finde ich ganz schön bei diesem Genre, dass die so komplett unkitschig sind. Dass die ja auch mit einer gewissen, es sind eben kühle Wahrheiten.
Ja.
Und das mag ich persönlich irgendwie sehr. Es ist auch wieder, ich glaube, ich habe ein bisschen zu was darüber reden gefallen an diesem nüchternen, harten Blick, der aber trotzdem von so einem Verständnis ja auch geprägt ist, von Erkenntnissen, die man macht im Leben und die schonungslos sind. Ich glaube, es ist diese Schonungslosigkeit.
Ich habe dieses Zitat auch vorangestellt zu deinem Roman Die Diplomatin. 2022 ist der erschienen. Und da erzählt uns Friederike Andermann mit richtigem Namen, die auch so 40, 50 ist und mal verheiratet war. Und jetzt Diplomatin ist oder Konsulin, um genau zu sein. Und in der Welt unterwegs ist, in Uruguay, in der Türkei und dabei irgendwie ein sehr einsames Leben auch führt. Und es ist doch auch nochmal irgendwie ein ganz anderer Roman. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und was hat dich da nicht mehr losgelassen? Es ist ja ein Thema, das uns, glaube ich, alle, also wenn man das Stichwort Diplomatie so nach vorne tut, im Moment sehr umtreibt, gerade auch im Krieg, der in der Ukraine leider stattfindet. Wie kann es da zu Frieden kommen? Was passiert da vielleicht in den Hintergründen an Diplomatie und all das? Also es ist, glaube ich, etwas, was uns alle irgendwie auf eine Art und Weise beschäftigt. Wie bist du zu diesem Thema irgendwie gekommen?
Ja, hauptsächlich Über ein Stipendium,
ja, ja.
In, was ich in Istanbul hatte, in der Kulturakademie Tarabia. Das war schon so der Ausschlag. Also ich habe eben, ich habe so ein bisschen diese Schwäche für Spionageromane, Diplomatenromane, also schon vorher auch so Graham Greene und so. Ich mochte das immer sehr. Und es sind ja immer Männer in diesen Romanen. Und dachte, ach, das wäre eigentlich toll, das mal aus Sicht einer Frau oder eine Frau mal als Hauptfigur zu nehmen, weil das schon nochmal was anderes ist. Mich hat an diesem Diplomatenroman auch immer einiges gestört. Also dass das meistens Diplomaten waren, die so ja auch irgendwo in Südamerika sind und ab 12 Uhr Cocktails trinken und man hat die nie wirklich arbeiten sehen. Und nun war ich da ja in Istanbul in der Kulturakademie Tarabia, die sich auf dem Gelände der Sommerresidenz des deutschen Botschafters befindet. Der natürlich jetzt auch, wenn er da war, auch nicht zum Arbeiten da war. Aber es ist, also als Schriftstellerin, man kommt ja dann doch viel rum und Goethe-Institute und in Botschaften irgendwie Empfänge und Lesungen und so. Und ich hatte schon in den Jahren davor Diplomaten kennengelernt und hatte eben oft den Eindruck, dass die wirklich sehr schwer arbeiten und im Prinzip rund um die Uhr. Und dass das in einem Land wie der Türkei nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Also weil die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sehr schwierig sind, weil es immer wieder inhaftierte deutsche Staatsbürger gibt in der Türkei. Also als ich dort war, lag gar nicht lang zurück natürlich der sehr prominente Fall von Deniz Yücel oder Meşale Tolu. Das war alles, die waren gerade erst wieder frei. Und das hat mich dann, also nicht von Anfang an, ich dachte tatsächlich, ich kann das nicht machen, weil ich finde keinen Zugang zu dieser Diplomatenszene, die eben als sehr verschwiegen gilt. Und ich wollte schon diese Innensicht auch. Ja. Und ich war da 4 Monate, also in Istanbul, und habe, glaube ich, mein Leben genossen da. Ich war nicht besonders fleißig. Also ich habe auch wieder nachgedacht und so. Und es war eben gerade erst, war ich mit dem Roman Töchter durch, der ja so für mich wirklich lebensverändernd war. Also nicht der Roman, aber der Erfolg quasi, ja, war irgendwie das Irritierende. Und ich habe mich also ein bisschen erholt und ich kam dann wieder nach Hause, nach Berlin, und es hat mich halt irgendwie nicht losgelassen. Und ich habe dann mit meinem Lektor drüber gesprochen. Das ist auch ganz schön. Ich habe ja einen Lektor, mit dem ich schon über die Bücher spreche, bevor ich sie geschrieben habe.
Ja.
Und er hat mich eigentlich darin bestärkt, das zu machen. Und dann habe ich versucht, da reinzukommen in diese Szene. Also erst ganz offiziell, was nicht von Erfolg gekrönt war. Und dann habe ich quasi, die Kontakte, dann war ich, habe ich mir erlaubt, so dreist zu sein und quasi die Frau des deutschen Botschafters, des damaligen deutschen Botschafters in der Türkei, direkt anzutexten. Und die war dann sehr hilfreich. Die hat mir quasi sofort Zugang zur Botschaft in Ankara gewährt. Und auch, also ich konnte da dann eine Woche sein und mit allen sprechen. Und da war dann eigentlich klar, ich kann das machen.
Ja.
Also
ja.
Wenn mir auf diese Art die Türen geöffnet werden, dann ist das möglich. Und das war auch ganz, ganz interessant, war, als ich dann quasi mal drin war, habe ich gemerkt, die reden total gern.
Ja, ja.
Also die freuen sich unglaublich, dass mal jemand nachfragt. Also nicht einfach so ein Buch drüber schreibt, sondern wirklich fragt, wie ist das? Also wie sieht die Arbeit aus? Wie sieht der Alltag aus? Wie geht's denn dabei?
Ja, ich glaube, weil es ist ja letztendlich auch eine Arbeit, die eigentlich hinter verschlossenen Türen vor allem stattfindet, ne? Also so stelle ich mir das zumindest vor, ne? Dass viele Gespräche hinter den Kulissen, also ne, es gibt den einen, den repräsentativen Teil irgendwie der Empfänge und des Händeschüttelns, und es gibt aber irgendwie auch diesen sehr verborgenen Teil, über Dinge zu sprechen oder nicht zu sprechen und Dinge voneinander zu wollen oder auch immer im Gespräch zu bleiben. All diese Dinge, die aber irgendwie erstmal keine Öffentlichkeit haben.
Ja, dürfen sie auch nicht haben. Das ist ein sehr sensibler Bereich. Und gerade eben auch diese ganzen Gespräche, auch ja, teilweise ja auch mit Personen, mit denen quasi Deutschland offiziell gar nicht spricht. Mhm. Also Vertreter von Ländern, wo es offiziell quasi kein Kontakt geben kann oder darf oder sollte. Aber man muss natürlich trotzdem immer reden. Ich glaube, man kann eben diese Gespräche nur führen, wenn sie nicht öffentlich sind.
Ja. Ja.
Wäre es öffentlich, dass überhaupt Gespräche stattfinden, würden schon alle hinschauen. Mhm. Und man muss sich auch gewisse, man muss auch gewisse Kontakte schützen. Also es ist ein sehr heikler Beruf in solchen Krisenländern. Ne? Das ist, was heißt Krisenländer? Türkei ist jetzt vielleicht. Aber doch, es ist politisch kein einfaches Land.
Ja,
überhaupt mit autokratischen Regierungen zu sprechen, mit deren Vertretern. Es geht immer auch um Geld. Es geht immer auch natürlich, wie können wir wen unter Druck setzen?
Ja.
Und das sind alles so Techniken und Mechanismen, die da greifen. Spiele, wer weist wen aus? Das ist ja auch sehr beliebt. Ne? Also dass immer wieder dann irgendwelche Diplomaten ausgewiesen werden aus dem einen Land und dann ist die Reaktion immer, dass man auch wiederum die Diplomaten ausweist. Mhm. Und meistens ist diese Rückkehr der Diplomaten dann keine Meldung mehr wert. Also man versucht die Presse daraus zu halten, um seine Arbeit machen zu können. Mhm. Und ich glaube, diese Verschwiegenheit gehört eben auch dazu. Also das habe ich auch in den Gesprächen natürlich gemerkt, dass diese Wege, Kontakte also zu haben, ein Netzwerk zu haben, also auch um, wie jetzt im Fall von dem Roman oder auch wie es passiert in der Türkei teilweise, Menschen bei der illegalen Ausreise behilflich zu sein.
Mhm.
Wenn das publik wird oder es da Artikel drüber gibt, dann war es das auch mit der Unterstützung dieser Leute.
Mhm. Mhm. Ja, eben. Vielleicht wäre zwei Fragen noch. Zeit düst uns so davon. Ich habe dieses Gefängniszitat auch mit reingebracht, weil im zweiten Teil, als Fred in Istanbul ist und sich auch um Meral bemüht, ne, eine deutsche Staatsbürgerin, die im Gefängnis sitzt, auf ihren Prozess wartet. Was war da irgendwie vielleicht, war das eine Art anderes Schreiben, ne? Wenn du sagst, es war sehr rechercheintensiv, es war irgendwie auch immer, auch wenn du sehr nah an Fred dran bist und ihrem Alltag und ihrem Privatleben auch, trotzdem auch eine Art politisches Schreiben, war das für dich ein anderes Schreiben oder schied sich das Schreiben dieses Romans dann von den anderen?
Ja, es war wirklich sehr anders. Es war also einerseits natürlich durch die Recherche, dass ich habe noch nie so viel recherchiert.
Mhm.
Ich habe auch noch nie auf die Art recherchiert, dass ich wirklich so ganz, ganz viele Interviews führe, dass ich überall hinfahre, also gezielt. Ich bin dann gezielt auch nach Uruguay gefahren, um dort zu recherchieren, hatte dort Termine in der Botschaft und so. Und mit dem Material umzugehen, ist erstmal eine Herausforderung, die ich sonst nicht kannte vorher.
Mhm.
Also das sind ja eben reale Menschen, die mir das auch erzählt haben.
Ja, ja, klar.
Und ich weiß, die lesen hinterher das Buch. Und ich meine, die wollten alle nicht genannt werden. Also auch so ein bisschen aus quasi Sicherheitsgründen ist das auch alles sehr verändert. Es stehen keine Danksagungen drin in dem Buch. Mhm. Ich habe keine Tonbandaufzeichnungen gemacht und so. Das war alles nicht erlaubt. Aber es gibt dann also natürlich den Respekt gegenüber dem Material, auch eine Verantwortung. Dann dieser schmale Grat, wie gehe ich selber als Autorin um mit der politischen Situation in der Türkei?
Ja.
Wie weit lehne ich mich da aus dem Fenster? Aber es war vor allem eigentlich der Umgang mit meinen quasi Gesprächspartnern, der eine Herausforderung war dann beim Schreiben.
Mhm.
Dann nichts, nichts zu missbrauchen, nichts zu verfälschen, nichts für einen schlechten Witz zu verkaufen oder so, ne?
Ja.
Und das fand ich schon schwierig. Und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen, wo ich jetzt so viel über das neue Buch auch nochmal nachdenke, auch nochmal an die Diplomatin denken müssen. Und da habe ich so gemerkt, es war halt auch ein Thema, was so quasi zu mir kam oder was ich mir genommen habe. Aber es war im Gegensatz zu einigen meiner anderen Bücher kein Thema, was so wirklich aus mir, also aus dem Innersten so heraus musste. Also diese Bücher gibt es ja auch. Und ich glaube, das ist sogar das, was ich eher mache. Also dass das irgendwas in mir so stark arbeitet und ich mich daran so abarbeite, dass es irgendwann in Form eines Buches erzählt werden muss. So. Und das war jetzt zum ersten Mal für mich ein Thema eher von außen.
Ja.
Und ich denke, dass das auch, um da nochmal anzuschließen, auch mit dem Älterwerden vielleicht zu tun hat, dass man selbst, ich will nicht sagen, auserzählt ist oder so, aber da habe ich schon sehr viel geschrieben. oder ich habe mich selbst schon oft zum Anlass genommen, um etwas zu schreiben. Mhm. Also die eigenen Wunden, die eigenen Unzulänglichkeiten, das eigene Hadern, Kämpfen und so weiter. Mhm. Und vielleicht muss ich mich da zwischendurch auch mal erholen. aber ich merke auch, dass natürlich das nicht endlos ist.
Ja.
Also was man in sich hat, reicht nicht für 20 Bücher, glaube ich. Und ich fand es ganz schön, zwischendurch was anderes zu machen. Also mich wirklich an ein anderes Thema heranzuwagen. Und das ist natürlich klar, ich versuche bei jedem Buch irgendwo so die eigene Wunde zu finden. Und ich glaube, die braucht es auch. Also damit ein Buch irgendwie eine Lebendigkeit bekommt, eine Echtheit. Es muss immer irgendwie dieses ganz Tiefe von mir, wo ich selber andocken kann. Ne? Also ich muss ja irgendwo Zugang auch zu den Charakteren finden.
Genau.
Oder ich muss mich in die auch verlieben und so. Ich will wissen, wer die sind. Ja, und da geht es dann oft nicht ganz ohne Schmerzen oder sind so, ich glaube, beim Schreiben ist auch total wichtig, sich selbst gegenüber wirklich gnadenlos ehrlich zu sein und sich manchmal so anzuschauen, dass man eigentlich den Anblick kaum aushält. sozusagen die wirklich dunklen, hässlichen Seiten auch mal rauszuholen. Und insofern war die Diplomatin wirklich für mich ein sehr, sehr anderer Roman. Und ich bin sehr froh, den geschrieben zu haben, weil es die Herausforderung war. Also kann ich das? Kriege ich das hin? Kriege ich ein Buch hin, was hauptsächlich auf Recherche beruht? Also auch die ganze Lebensrealität dort. Das ist ja alles nicht mein Leben. Das ist ja sehr weit weg.
Ja, also unbedingt. Ne? Es liest sich zum einen wie ein Krimi und zum anderen eben geht es einem auch unglaublich nahe, ne? Sowohl die Figur als auch das, was darin geschieht. Also danke, und du hast jetzt irgendwie in diesen letzten Minuten wieder so viele Sentenzen rausgehauen, dass ich fröhlich hätte mitschreiben können, ne? Auf der Suche nach der inneren Wunde und all das. Und es macht total neugierig, finde ich ja auch, auf das, was jetzt vielleicht kommt. Ne? Wirst du aus deinem Inneren schöpfen, wirst du weiter etwas schreiben, was von außen dich inspiriert hat. Und es gab einen Satz in Die Töchter, den mache ich vielleicht jetzt hier an den Abschluss. Da heißt es, es gab Reisen, die kannten keine Gesellschaft, sondern fanden so tief im Inneren statt, dass man froh sein konnte, wenn man sich selbst dort traf. Vielleicht ist das irgendwie die Sentenz zum Abschluss. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich, liebe Lucy, fürs Mitmachen, fürs Rede und Antwort stehen, für alle Quizfragen versuchen zu antworten, und auf jeden Fall eine bist du sofort richtig abgebogen und bei zweien haben wir uns durchgewurschtelt. Aber vielen herzlichen Dank, es hat total viel Freude gemacht.
Danke dir. Danke dir.
Ein Tschüss, tschüss nach Berlin.
Ja, tschüss. Kapriolen.